Wir haben das Lukas-Evangelium gelesen und wir sind durch Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Und ich hatte irgendwie, ich weiß es nicht, ich hatte überlegt, was wir heute machen, was wir heute lesen zusammen und gebetet. Und irgendwie hat Gott mich auf ein paar Verse gestoßen, die wir heute lesen wollen. Und es geht um Galater 5. Da steht: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 17: Der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, das hat ganz viel mit Freiheit zu tun. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist das, was wir auch in Lukas Evangelium eigentlich, was sozusagen das Programm ist, was Lukas verfolgt, wie Jesus am Anfang seines Dienstes in der Synagoge von Nazareth gesagt hat. Und er zitiert den Propheten Jesaja in Lukas 4, Vers 18, sagt er: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann sagt er: Dieses Wort ist heute vor euren Ohren, vor euren Augen erfüllt. Und darum geht es, darum soll es heute gehen, dass wir darüber nachdenken, über die Freiheit. Die Freiheit, die uns Christus gebracht hat. Und die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Das sind zwei Dinge. Und es fängt erstmal mit der Befreiung an. Wovon hat Christus uns denn befreit? Befreiung, dieses Wort im Griechischen hat ganz viel zu tun oder wird ganz oft verwendet im Zusammenhang mit Sklaverei. Als Gegensatz zur Sklaverei. Das war Realität damals im Römischen Reich. Sklaverei. Menschen, die in Unfreiheit gelebt haben, die Sklaven waren. Ihr Leben bestand darin, dass sie das tun mussten, was jemand anders ihnen gesagt hat. Sie standen unter der Herrschaft eines anderen. Und die Bibel zeigt uns deutlich, Jesus sagt uns das. Er ist gekommen, um Gefangene frei zu machen. Christus hat uns befreit, sagt Paulus. Wer ist uns? Wer sind wir? Paulus hat das im Römerbrief über drei Kapitel gespannt und hat sich intensiv damit befasst und sagt am Ende: Wir, das sind wir alle. Das sind alle Menschen. Alle Menschen brauchen Befreiung. Alle Menschen sind versklavt, stehen unter der Herrschaft eines anderen. Und ich weiß nicht, was du dazu denkst, wie du in deinem Herzen darüber denkst. Vielleicht geht es dir so wie den Gesprächspartnern von Jesus in Johannes 8. Lass uns da mal kurz reingucken, Johannes 8. Da sagt er in Vers 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Also wir sehen, dass Jesus im Tempel auftritt und verkündet, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und auf seine Predigt hin sind einige zu ihm, näher zu ihm hingekommen. Sie sind nicht weggelaufen, sie sind nicht weggegangen, sondern sie sind näher zu ihm gekommen. Sie haben das Wort gehört und haben gedacht, ja, dieser Jesus, der strahlt etwas aus, das zieht mich an. Ich will mehr davon. Die Juden, die ihm geglaubt haben, das sind wir, die wir hier sitzen, die wir nicht den Sonntagmorgen verpennen, irgendwie in unserem Bett oder irgendwie zum Fußball gehen, zum Sport, zu Sportereignissen gehen oder sonst irgendwie unseren Sonntag hier verbringen, sondern wir alle sind doch gekommen, um Gott zu begegnen, um ihn zu hören, um Jesus zu hören, weil wir ihm glauben. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also es gibt ein zu Jesus kommen, weil ich von Jesus angezogen bin. Aber Jesus sagt, es gibt etwas, wodurch du wahrhaftig mein Jünger wirst. Nicht nur oberflächlich. Nicht nur durch eine emotionale Regung oder durch eine Massendynamik angezogen. Sondern wirklich. Was ist das? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in dem bleibt, was ich euch sage, was ich zu euch spreche, in diesem Wort, was uns Gott offenbart, was uns seinen Willen offenbart, was uns Offenbarung schenkt über uns selbst und über diese Welt, in der wir leben. Offenbarung über Gottes Plan, Offenbarung auch über die Zukunft. Wenn wir in dem bleiben, was Gott zu uns gesprochen hat und was er zu uns sagt, dann sind wir wahrhaft seine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt, das Wort, was ich euch verkünde, das ist die Wahrheit. Heute laufen so viele Leute rum und sagen, was ist Wahrheit? So viele Pilatusse sagen, was ist Wahrheit? Das kann man doch nicht absolut sagen. Jeder hat doch so seine eigene Wahrheit. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Vielleicht habt ihr das selber schon mal gesagt. Das ist der Zeitgeist, in dem ich groß geworden bin, der sich Pluralismus nennt und in Wirklichkeit Beliebigkeit ist. Ich lege mich nicht fest. Ich lege mich nur darin fest, dass ich mich nicht festlege. Aber Jesus sagt diese Worte. Auch in einer Zeit, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, so unterschiedlich die Zeit und die Welt der Antike war, in der Jesus gelebt und gewirkt hat, so viele Gemeinsamkeiten gibt es aber auch. Auch dieser Pluralismus ist etwas, was die Zeit damals auch beherrscht hat. Dieser Zeitgeist. Und Jesus wagt es aber oder es spricht es aus, dieses Wort, was ich zu euch spreche, das ist die Wahrheit. Und wenn ihr dieses Wort an euch heranlasst, wenn ihr dieses Wort in euch wirken lasst, wenn ihr dieses Wort festhaltet, wenn ihr in diesem Wort bleibt, wenn ihr diesem Wort folgt, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann antworten diese Leute, die da sich geschart haben um ihn. Sie sind von diesem Wort verletzt. Sie fühlen sich angegriffen von diesem Wort. Weil in diesem Wort etwas drinsteckt. Das ist so ein schönes Wort. Na, eigentlich ist es so ein wunderbares Wort. Na, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist doch wunderbar. Super. Aber sie fühlen sich angegriffen. Warum? Weil in diesem Wort drin steckt, ihr seid nicht frei. Ihr seid nicht frei. Ihr seid Sklaven. Und da regt sich der Stolz des Menschen. Hier der Stolz der Nachkommen Abrahams, der Juden, die eine besondere Würde für sich proklamieren. Sie sagen, sie antworten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Wisst ihr, und das ist auch in unserer Zeit, wir haben zwar nicht diese Prägung, aber auch in unserem Land wird den Kindern von früh auf gepredigt, ich sage ganz bewusst gepredigt, weil es ein Ziel ist. In den Schulen ist es ein Ziel, jeden Menschen, diese kleinen jungen Menschen, ihnen nahezulegen, ihnen deutlich zu machen, sie dahin zu führen. Es ist der Glaube auch einiger oder vieler Menschen, die in der Pädagogik arbeiten, es ist der Glaube, dass sie durch die Erziehung Menschen zu freien, mündigen Bürgern machen. Menschen, die selbstständig Entscheidungen treffen, Verantwortung für sich übernehmen, freie Bürger sind. Der Glaube ist in unserem Land, dass es durch eine aufgeklärte Erziehung geschieht. Und deswegen, diese Menschen, die durch diese Erziehung hindurchgegangen sind, sie haben diesen tiefen Glauben, dass sie freie Menschen sind, mündige Bürger. Wir leben in einem liberalen Staat, wir sind alle frei. Wenn ich dann die Botschaft höre, wenn du in mein Wort hineinkommst, dann wirst du die Wahrheit erkennen, wenn du in diesem Wort bleibst, wenn du in dieses Wort hineintauchst. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Dann sagen wir, wieso, ich bin doch schon frei. Unfrei sind die anderen. Ich bin doch frei. Und Jesus geht jetzt hier darauf ein und das, was er hier den Juden sagt, wie Paulus uns das in Römer 1 bis 3 aufzeigt. Er spricht auch über die Juden, die gefangen sind. Aber er spricht auch über uns Heiden, wenn ich das mal so sagen will. Die Völker, wie wir letztes Mal gehört haben. Auch wir sind unfrei. Und das, was Jesus hier sagt, das gilt für Juden wie für Nichtjuden, für alle Menschen. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Ich habe mich in den letzten Tagen, hatte ich mehrere Treffen, Taufkurs, Ehevorbereitungskurs, verschiedene Treffen mit Leuten. Und irgendwie dreht es sich im Moment alles um den Sündenfall. Wir lesen immer wieder im 1. Mose 2 und 3. Und da wird es so deutlich, die Sünde ist eben nicht nur eine einzelne Tat. Es ist nicht einfach nur eine böse Tat, die wir tun. Es ist nicht einfach nur eine Lüge, die wir aussprechen. Es ist nicht einfach nur ein kleiner oder großer Diebstahl, den wir begehen. Es ist nicht einfach nur der Ehebruch. Einmal. Die eine Nacht. Sondern es ist ein fundamentales Geschehen. In dem Moment, wo ich sündige, verlasse ich die Liebesbeziehung mit meinem Schöpfer. Ich drehe ihm den Rücken zu. Ich glaube einer Lüge. Und diese Lüge geht aus vom Widersacher Gottes, von der finsteren Macht. Und sie zieht uns alle in ihren Bann und zieht uns alle in die Finsternis. Und Jesus macht deutlich, wer die Sünde tut, das ist nur ein Ausdruck dessen, was er eigentlich ist. Die Tat der Sünde ist nur ein Symptom, ein äußeres Zeichen von dem, was in dem Menschen nicht in Ordnung ist. Es ist ein Zeichen von seiner Unfreiheit. Er ist nämlich in eine Bindung hineingerutscht. Er ist gehorsam etwas, was nicht Gott ist, was sich gegen Gott stellt. Etwas, was nicht die Liebe ist. Die Sünde ist die Abwendung von der Liebe zu Gott und die Abwendung von der Liebe, die Gott zu mir hat. Ich wende mich ab und suche etwas, was das füllen kann. Ich hänge mein Herz an etwas anderes. Und daraus entsteht ein sündiges Tun, eine sündige Tat. In Galater 5 wird uns das als Werk des Fleisches oder wird das Werk des Fleisches benannt. Und Jesus sagt, es ist einfach nur Zeichen unserer Unfreiheit, unserer Gefangenschaft. Und das gilt für alle Menschen, weil wir alle Nachkommen Adams und Evas sind. Und wir gehen alle den Weg unserer Vorfahren. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Und du kannst natürlich widerstehen und sagen, nein, bei mir ist es nicht so. Ich bin ein guter Mensch. Die Frage ist, woran kann ich messen, ob ich ein guter Mensch bin? Wer ist sozusagen der Maßstab? Die Bibel zeigt uns, dass Gott der Maßstab ist und dass er den Maßstab setzt. In unserer Gesellschaft ist das eine sehr große Übereinkunft zwischen sehr vielen Menschen, ob sie nun gläubig sind oder nicht, dass die 10 Gebote schon relativ gut ausdrücken, was gut oder was nicht gut ist, was gut oder was böse ist. Und wir würden alle sagen, einen Mord zu begehen ist eine böse Tat, oder? Ist eine Sünde. Und wenn ich einen Mord begehe, was bin ich dann? Ich bin ein Mörder, oder? Ich bin ein Mörder, wenn ich nur einen einzigen Mord begangen habe. Warum sollte das im Hinblick auf die Lüge anders sein? Wenn ich einmal gelogen habe, ist meine Rede verunreinigt. Ich bin zum Lügner geworden. Und das kann mir niemand wegnehmen. Das, was gesagt wurde, wurde gesagt. Man kann Worte nicht wieder zurücknehmen. Ausgesprochen ist ausgesprochen. Und die Lüge, wie gesagt, hat ja ihre Wurzeln in etwas drin. Warum lüge ich? Es gibt viele Gründe, warum wir lügen. Aber die wichtigsten Gründe der Lüge sind Angst. Ich lüge, weil ich Angst habe. Und Geschwister, die Bibel zeigt uns in 1. Mose 3, wo die Wurzel der Angst liegt. Die Wurzel der Angst liegt in der Abwendung, in dem Misstrauen gegenüber Gott und in der Sünde des Menschen. Gott hatte den Menschen den Garten gegeben und hat gesagt, ihr dürft alles essen hier. Dieser ganze herrliche, schöne Garten, ich habe ihn für euch gemacht. Genießt ihn. Lebt eure Schöpferfantasien darin aus. Arbeitet darin. Gestaltet diesen schönen Garten. Er ist für euch. Passt auch gut darauf auf. Esst von allen Früchten, da sind so viele herrliche Früchte, alles könnt ihr essen. Probiert alles aus. Da ist aber ein Baum, den sollt ihr nicht, da sollt ihr die Frucht nicht essen. Ein Baum bitte nicht. Und sie haben sich verführen lassen dazu, dass sie genau diese eine Frucht gegessen haben, von der Gott gesagt hat, ihr sollt nicht davon essen. Wie hat der Teufel das hingekriegt? Auf vielfältige Weise. Er hat von Anfang an in seiner Versuchung das Vertrauen in Gott untergraben. Hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott wirklich so schlimm, dass er euch verbietet, die Früchte des Gartens zu essen? Nein! Wir essen doch die Früchte im Garten. Nur von dem Einbaum dürfen wir nicht essen. Gott hat gesagt, wenn wir davon essen, dann sterben wir. Und sie hat es im Brustzorn der Überzeugung gesagt. Eva hat es gesagt, sie glaubte Gott. Sie glaubte, wenn ich davon esse, dann wird es mir schlecht ergehen. Gott liebt mich, deswegen hat er mir das gesagt. Gott liebt mich und will mich beschützen. Deswegen hat er mir gesagt, iss nicht von der Frucht. Geschwister, und es war so eine Freiheit für sie. Sie hat in diesem Garten in Freiheit und Freude gelebt. Sie hat diesen reichhaltigen Garten genossen. Sie war frei, obwohl es ein Gebot gab. Und sie hat dieses Gebot respektiert, weil sie als Kind Gottes wusste, der Papa liebt mich. Und das Gebot, was er gegeben hat, hat er mir gegeben zum Schutz. Es hat ihr Sicherheit gegeben. Sie wusste, Gott liebt mich, deswegen esse ich nicht von diesem Baum, weil es etwas Böses mit sich bringt. Die Schlange aber, sie verdreht es und sagt, das stimmt gar nicht. Gott hat dich angelogen. Er meint es nicht gut mit dir. Er hat diese Grenze gesetzt, nur um dich klein zu halten. Du lebst gar nicht in der Freiheit, sondern du lebst in einem Gefängnis. Das sagt der Teufel. Du lebst in einem Gefängnis. Du musst dich selbst befreien. Du kannst selber Gott sein. Nimm die Frucht. Sie ist gut, diese Frucht zu essen. Und das sah dann Eva, oh, die Frucht sieht gut aus. Und was sagt Gott in Jesaja 5? Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Das ist die Verdrehung. Und das ist das Ganze mit der Freiheit. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die sich als frei bezeichnet. Aber das, was diese Gesellschaft Freiheit nennt, ist verdreht. Das ist nicht die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Stattdessen ist das, worin wir leben und was wir nicht wahrnehmen, weil wir so geprägt und uns so ausgebildet sind. Wir denken, wir sind frei, wir sind es aber gar nicht. Weil wir leben in der Sünde, jeder einzelne von uns. Wir sündigen und sind Sünder. Und Jesus und Paulus macht es uns dann auch deutlich, wir sind dadurch Gefangene der Sünde, Gefangene des Bösen. Wir sind Sklaven der Sünde. Wir tun nur das, was dieser rebellische Geist, der gegen Gott rebelliert und gegen die Liebe und das Leben rebelliert, wir tun nur das, was dieser Geist uns sagt. Jesus sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wir brauchen einen Retter. Wir alle brauchen es. Jeder Mensch braucht diesen Retter, weil wir gefangen sind unter der Herrschaft der Sünde. Lass uns mal zurückgehen zu Galater 5. Nicht Galater 5, jetzt bin gerade hier ein bisschen durch den Wind. Galater. Eieiei, jetzt bin ich durcheinander, ja. Ich bin hier durcheinander. Wir müssen doch noch erstmal in Römer 7 rein. Entschuldigung. Wir müssen erstmal in Römer 7. Paulus beschreibt hier in Römer 7 den Menschen, wie er unter der Herrschaft der Sünde lebt, wie er ein Sklave der Sünde ist, dass Jesus aber gekommen ist, um uns frei zu machen. Aber bevor das geschieht, hat Gott ein Gesetz gegeben, hat Gott die Gebote gegeben. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Aber Paulus macht uns deutlich, dass dieses Gesetz uns nicht hilft. Nur weil ich weiß, dass ich nicht stehlen soll, hilft es mir nichts, dass ich es nicht tue. Ich weiß nicht, ich denke mal, alle von euch oder fast alle von euch, ich will nicht immer gleich alle in einen Topf schmeißen, aber ich denke mal, so gut wie alle von euch, ihr habt als Kinder gelernt von euren Eltern, du sollst nicht stehlen, oder? Wir haben das doch gehört und gelernt. Und jetzt bin ich mal ganz frech. Wer von euch hat in seinem Leben schon mal gestohlen? Schlechte Ausbeute, oder was? Wir kennen das Gesetz, aber wir tun es nicht. Das Gesetz hindert uns nicht daran, die Sünde zu tun. Warum? Weil es eine Kraft in uns gibt, sagt Paulus, die stärker ist. Selbst da, wo wir, und das beschreibt Paulus in Römer 7, er beschreibt diesen Kampf, den er hatte als frommer, gläubiger Jude, der das Gesetz gelernt hat und lieb gewonnen hat und gedacht hat, ja, das hört sich gut an. Ich finde das gut. Du sollst nicht stehlen, finde ich gut. Würde auch, denke ich, ganz viele Leute da draußen sagen, sollst nicht stehlen, finde ich gut. Aber sie machen es trotzdem. Und das ist das, was Paulus sagt. Ich stelle fest, in mir ist eine Kraft, die so stark ist, dass sie mich dazu treibt, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht will. Wo ich erkannt habe, dass es etwas Gutes nicht zu stehlen, und ich tue es trotzdem. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es festgestellt, dass es etwas Gutes ist, die Wahrheit zu sagen. Und trotzdem lüge ich. Es ist etwas Gutes, dass ich nicht etwas begehre, etwas haben will, was jemand anders gehört. Aber dennoch habe ich diese Begierde in meinem Herzen. Ich kann sie nicht abstellen. Und das beschreibt er hier so in Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, diese Kraft, die in mir wohnt, die in mir lebt, die mich beherrscht. Denn ich habe nach dem Inneren, ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Denkens oder meines Sinnes widerstreitet, mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wisst ihr, wenn wir anfangen, uns für Gott zu interessieren, wenn wir Gott näher kommen, dann erkennen wir plötzlich, die Worte, die er sagt, die decken das auf. Die decken auf, dass ich unter der Herrschaft der Sünde stehe. Und plötzlich wird die ganze Sache so schwer. Dann denke ich, boah, ich werde hier angeklagt. Ich bin ein Angeklagter. Das Gesetz Gottes klagt mich nämlich an. Es sagt, du sollst nicht stehlen. Aber du stiehlst. Du bist ein Sünder. Du kannst nicht in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Du bist getrennt von Gott. Wenn du so lebst, dann kannst du Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du das tust, was ich in meinem Gesetz sage, dann kannst du Gemeinschaft mit mir haben. Aber du tust es nicht. Ich bin fortwährend unter Anklage. Ich habe Angst vor Strafe. Ich werde getrieben von Angst. Ich stehe unter dem Druck, es hinkriegen zu müssen, aber ich krieg's nicht hin. Ich stehe unter diesem Druck, mich selbst rechtfertigen zu müssen, damit ich gut dastehe, aber vor Gott kann ich das nicht. Sein Wort deckt es auf. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes bestehen. Du bist nicht gerecht. Du bist ein Sünder. Du bist verdammt, du bist verflucht. Jetzt gehen wir zurück zu Galater, diesmal aber Galater 3. Da steht, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wir stehen also unter einer doppelten Sklaverei. Wir stehen unter der Herrschaft der Sünde. Unser Leben ist von Gott abgewandt. Wir leben für uns selbst. Wir leben auf uns selbst bezogen. Wir werden getrieben von dieser Kraft, die in uns wirksam ist, zu allen möglichen bösen Taten, kleinen und großen. Und dann kommt diese zweite Sklaverei. Das Gesetz kommt obendrauf und versklavt uns und setzt uns unter Druck. Du kannst nicht zu Gott kommen, es sei denn, du tust die Gerechtigkeit. Und dadurch wird es für mich unmöglich, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und daraus entsteht ganz viel Druck, ganz viel Unfreiheit. Und so viele Menschen leben unter dieser Unfreiheit. Es gibt eine Menge Menschen, die getrieben sind von der Macht der Sünde. Die laufen draußen rum und tun alle möglichen bösen Taten. Und dann gibt es eine ganze Reihe Menschen, die erkannt haben, dass das eigentlich gar nicht gut ist. Und sie suchen Gott und sie gehen in die verschiedensten Religionen hinein und versuchen, ihr Leben gut zu machen. Weil sie spüren, in den ganzen Religionen wird uns immer gesagt, du musst aber gut sein. Und das ist gut, dass du nicht stiehlst, dass du nicht mordest, dass du nicht die Ehe brichst, dass du, wird uns überall gesagt, dass du nicht lügst. Und die Menschen strengen sich an. Aber sie versagen. Ihr Leben kann nicht bestehen vor der Gerechtigkeit Gottes. Sie stehen unter Anklage. Und dann versuchen sie, sich selbst zu rechtfertigen. Dann versuchen sie, eine Maske aufzusetzen. Dann versuchen sie, ihr Leben nach außen hin so zu gestalten, dass alle denken, ja, der ist aber jetzt ein wirklich frommer und ein wirklich gerechter Mensch. Aber da ist dennoch die Sünde. Im Geheimen, im Kleinen. Bei Paulus war es einfach dieses, du sollst nicht begehren. In Römer 7 sagt er das. Er sagt, ich war untadelig im Gesetz. Keiner konnte mir was. Ich habe mich so angestrengt, dieses Gesetz zu halten. Und keiner konnte mir einen Vorwurf machen. Aber er sagt, in mir war das Begehren. Und das konnte ich nicht abstellen. Und das hat ihn überführt. Ich kann es nicht schaffen. Ich schaffe es nicht aus mir heraus, ein gerechter Mensch zu sein. Ich werde die Gerechtigkeit nicht selbst schaffen. Ich schaffe es nicht, mich selbst zu erlösen. Ich schaffe es nicht, mich selbst zu befreien. Ich brauche einen Retter. Und da kommt Christus hinein. Hier steht in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft, freigekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu allen Völkern kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Und jetzt kommt der Heilige Geist, jetzt kommt der Geist Gottes hinein, der Geist, der uns Freiheit bringt, der uns in die Freiheit führt, der uns auch in der Freiheit belässt. Jetzt gehen wir zu Galater 5 zurück. Christus hat uns frei gemacht, dadurch, dass er sich hingegeben hat am Kreuz. Er ist zur Sünde geworden, er hat den Fluch auf sich gezogen. Jetzt sind wir frei von der Anklage des Gesetzes. Das Gesetz greift nicht mehr. Er hat es für uns erfüllt. Wenn du in Christus bist, wenn du sein Opfer angenommen hast, dann wirst du eines Tages vor dem Richter stehen. Und du hast eine weiße Weste. Ist das nicht wunderbar? Er hat all deine Sünde vergeben in Jesus Christus. Alles, wo du es nicht gepackt hast, wo du versagt hast, so sehr du dich auch angestrengt hast, du hast die Gerechtigkeit Gottes nicht erlangt. Aber weil du das Opfer annimmst, was er für dich gebracht hat, bist du reingewaschen, gereinigt. Der Fluch liegt auf Jesus. Du wirst frei sein. Wenn du dich sehnst nach dieser Freiheit von der Anklage, wenn du erkannt hast, ich kann nicht vor Gott bestehen, ich brauche diesen Retter, er ist heute da, um dich frei zu machen von der Anklage des Gesetzes, von dem Druck, dich selbst zu erlösen, von dem Druck, dich selbst zu rechtfertigen. Du bist frei. Und du bist noch in viel höherem Maße frei. Lass uns mal in Galater 4 gucken. Ich habe jetzt 5 oder 4. 4. Da steht, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven. Also hier ist ein Junge, ein Kind, ein Sohn eines reichen Herrn als Bild uns vorgestellt. Und dieser Erbe ist unmündig. Er unterscheidet sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt, unter die Herrschaft der Sünde, unter dem Gesetz versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen, die Kindschaft, die volle, dieses volle Recht, ein Kind Gottes zu sein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du wie Adam und Eva im Garten. Du bist ein Kind des ewigen Gottes, der alles geschaffen hat. Und er schenkt dir die ganze Fülle des Seins. Der ganze Garten ist vor dir offen. Du bist frei. In deiner Beziehung zu Gott bist du frei. Du kannst ihm jederzeit begegnen. Du kannst jederzeit die Gemeinschaft mit ihm genießen. Du kannst seine Liebe aufsaugen und ihn zurücklieben. Jesus hat uns freigemacht, damit wir Kinder Gottes sind. Weil ihr aber Söhne oder Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Es ist der Geist Gottes, der in unsere Herzen hineinkommt, der uns diese Freiheit gibt, diese Freiheit in der Beziehung zu Gott. Diese Gewissheit, was wir vorhin gesungen haben. Er liebt uns. Ich bin erfüllt davon. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wir wissen, er liebt uns. Da ist keine Anklage mehr. Wir sind freigesprochen. Er hat uns angenommen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat. Ich bin frei. Aber wisst ihr, was noch geschehen ist? Wir sind frei gesprochen von der, oder frei gemacht worden von der Herrschaft der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen, Geschwister. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen der Verführung in die Sünde hinein nicht mehr folgen. Wir sind frei durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist eine Kraft in uns, die Widerstand leistet, alle Verführung zur Sünde hin. Warum? Weil wir diese tiefe Gewissheit im Herzen haben, Gott ist gut, er liebt mich. So wie Eva, ich weiß, dass er mich liebt. Deswegen hat er gesagt, iss nicht von diesem Baum. Und deswegen esse ich auch nicht von dem Baum, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Weil es mir Verderben bringt. Ich vertraue meinem Papa. Und deswegen ist es Freiheit, auch wenn es eine Einschränkung ist. Wir sagen immer, oh, als Christ darfst du das nicht, als Christ darfst du das nicht und das ist ja völlig unfrei. Aber so empfinde ich das nicht, Geschwister. Ich bin ein Kind Gottes. Und er hat mich frei gemacht davon, immer das zu suchen, was Sünde ist, was zerstörerisch ist für mein eigenes Leben, für meine Mitmenschen. Er hat mich freigemacht davon, darin zu leben. Er hat mich freigemacht davon, von der Angst geprägt zu sein, von der Angst geleitet zu sein und lügen zu müssen, weil ich Angst habe. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin frei. Ich kann die Wahrheit bekennen, auch wenn sie unangenehm für mich ist. Ich kann die Wahrheit sagen, obwohl ich vielleicht befürchte, dass daraus negative Konsequenzen folgen, weil ich weiß, egal was kommen mag in meinem Leben, Gott ist immer gut und denen, die Gott lieben werden, alle Dinge zum Besten dienen. Ich bin nicht mehr unter dieser Sklaverei meiner Angst. Ich muss nicht mehr sündigen. Und deswegen sagt Paulus in Galater 5, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Lasst euch nicht wieder reinziehen in diese Sklaverei. Und sie geht auf zweierlei Weise. Die eine Seite ist, worum es im Galater sehr stark geht, ist, lasst euch nicht von falschen Lehren hineintreiben wieder unter das Gesetz. Dass ihr denkt, dass ihr euch selbst erlösen müsst, dass ihr euch selbst rechtfertigen müsst. Dass ihr in diesen Gesetzen, wenn ihr diese Gesetze alle nicht tut und handelt, wenn lasst euch nicht in dieses Gesetzessystem wieder zurück hineinpressen. Lasst euch dieses Joch nicht aufdrücken. Ihr seid durch Christus Kinder Gottes fertig. Durch nichts anderes. Durch nichts anderes seid ihr geliebte Kinder Gottes, als nur durch das, was Christus für euch getan hat. Du bist frei, freigesprochen. Das andere, was er am Ende vom Galater aber anspricht, ist eine andere Gefahr, wodurch wir wieder in Knechtschaft hineinkommen. Das ist, wenn wir unserem Fleisch folgen, wenn wir die Freiheit, die Christus uns gebracht hat, missbrauchen, um wieder in die Sünde zu gehen. Er sagt hier in Vers 13 von Kapitel 5, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Eure Freiheit soll sich verwirklichen. Worin verwirklicht sich unsere Freiheit? Dass wir jetzt Menschen sind, die lieben. Menschen sind, die das tun, was Gott wohlgefällig ist. Darin verwirklicht sich unsere Freiheit. Nicht darin, dass wir tun und lassen, was wir wollen. Dass wir nach unseren Empfindungen und Gefühlen leben. Das ist nicht Freiheit. Du gerätst wieder in Sklaverei, wenn du diesen Weg gehst. Dient einander durch die Liebe. Gott hat uns befreit, dass wir einander dienen. Das klingt wie ein Widerspruch. Aber es ist es nicht. Es ist so eine Freude, so eine Freiheit, nicht zuerst auf sich selbst zu schauen, sondern auf das, was dem Nächsten dient. Es ist so eine Freude, Gott zu dienen und seinem Nächsten. Es ist so eine Freiheit, wenn du darin lebst, wenn du das kultivierst, dieses Leben in der Freiheit Gottes. Lass uns einfach hier nochmal ein bisschen lesen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, bleibt in meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wandelt in dem Geist, der euch die Freiheit gebracht hat. Und dieser Geist ist der Geist Gottes. Er ist der Geist der Liebe. Er ist der Geist der Wahrheit. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Er sagt nicht, dass die Begierde, dass es das nicht mehr gibt in deinem Leben. Er sagt, es gibt es. Jawohl, es gibt es in unserem Leben. In unserem Leben als Christen, als Kinder Gottes. Da ist etwas, das immer noch am Brodeln ist. Es ist noch nicht völlig tot. Es wird eines Tages ganz tot sein. Aber es ist noch da. Aber Paulus sagt, du musst dem nicht mehr folgen. Du hast eine Kraft in dir, den Geist Gottes, der überwindet. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Es ist also immer noch eine rebellische Kraft da, die dem Geist keinen Raum geben will in deinem Leben. Der Geist aber, er steht dem Fleisch entgegen. Denn diese sind einander entgegengesetzt, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also, weder das Fleisch ist frei in mir, sich auszutoben, denn der Geist Gottes steht dem entgegen. Aber der Geist Gottes hat auch einen Kampf. Wir haben einen Kampf des Glaubens in unserem Alltag zu bestehen. Der Kampf gegen das Fleisch, gegen unser eigenes Fleisch. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also durch den Geist haben Eva und Adam ganz natürlich nicht gesündigt. Dadurch, dass sie von der Liebe Gottes erfüllt waren, haben sie nicht gesündigt. Sie haben nicht von dieser Frucht gegessen. Es war kein Problem für sie. Sie haben nicht ständig gedacht, oh nein, ich darf ja nicht von diesem Baum, ich darf ja nicht, oh nein, ich darf nicht von diesem Baum essen. Oh nein, ich würde sogar, aber nein, nö, es war gar kein Thema für sie. Geleitet vom Geist lebst du ein Leben, wo du gar nicht dich beschäftigst mit der Sünde. Und das ist gut, das ist so große Freiheit, so große Freude. Und das ist die Freiheit der Kinder Gottes, da will er uns alle hineinführen, Geschwister. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, sexuelle Ausschweifung, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also diese Liste kann man noch fortführen. Das sind alles Auswirkungen davon, von einer gottesfeindlichen Haltung. Werke des Fleisches, wie sich das offenbart. Wenn du diese Dinge siehst in deinem Leben, dann weißt du, mein Fleisch ist ganz schön stark. Von diesem sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. So ernst ist es für uns. Wenn du darin lebst, wirst du das Reich Gottes nicht erben. Also wenn solch ein Werk des Fleisches in dir offenbar wird, weißt du, was du zu tun hast. Du musst umkehren. Wenn du diesen Werken des Fleisches Raum gibst, wenn du darin lebst, wirst du das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist, und danach sehen wir uns, dass Gottes Charakter in uns Gestalt gewinnt, die Frucht des Geistes, das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, kann man das auch übersetzen. Das ist der Charakter Gottes. Das ist der Charakter eines befreiten Kind Gottes. Liebe zuallererst. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das ist gar keine Anklage gegen solch einen Charakter. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist eine Grundentscheidung, die wir als Christen, als Kinder Gottes bei unserer Bekehrung getroffen haben. Ich verurteile dieses Fleisch, ich verurteile diesen Sünder. Er hat den Tod am Kreuz verdient. Wenn ich das Opfer Christi annehme, dann sage ich ja dazu, dass dieser Mensch, dieser sündhafte Mensch, den Kreuzestod verdient hat. Die Verdammnis. Den Fluch. Und ich kann mich immer wieder daran erinnern, wenn ich sehe, dass dieses Fleisch wieder aufbegehrt in mir, wenn es wieder aktiv wird, dann soll ich mich daran erinnern, Christus wurde gekreuzigt. Ich sollte Christus vor Augen haben, den gekreuzigten Christus, der für mich ans Kreuz den Fluch auf sich genommen hat, damit ich frei bin davon, dass ich nicht mehr darin lebe. Und das soll mich stark machen, dass ich umkehre. Der Geist Gottes soll mich stark machen darin, gar nicht erst dieser Versuchung zu folgen. Und wenn die Versuchung kommt und das Fleisch aktiv wird, schon so früh wie möglich abzubrechen und zu sagen, nein, ich bin zur Freiheit berufen. Gott will, dass ich frei bin, dass ich nicht wieder unter die Herrschaft, unter die Sklaverei der Sünde komme. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Wenn du heute spürst und merkst, da ist noch ganz viel Unfreiheit in mir. Ich fühle mich unfrei in meiner Beziehung zu Gott. Ich fühle mich unfrei und spüre und merke, wie ich versklavt bin. Ich merke, dass ich unter der Herrschaft der Sünde stehe. Ich merke, dass ich getrieben bin von einem frommen Druck. Jesus will dich heute frei machen. Er will dich befreien zur Freiheit. Und wenn du am Struggeln bist und am Kämpfen bist, sage ich dir, bleib dran. Wenn du in seinem Wort bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Dann bist du wahrhaft sein Jünger. Bleib dran in dem Kampf. Gib nicht auf. Es ist sowas Kostbares, sowas Herrliches, in der Freiheit Gottes zu leben, in der Freiheit der Kinder Gottes. Er will es dir schenken durch die Kraft seines Geistes. Und du kannst auch für dich beten lassen, wenn du sagst, ich stehe in diesem Kampf und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist, dass die Kraft des Geistes in mir stärker wird. Ich will erfüllt werden mit der Kraft des Geistes, damit ich Widerstand leiste, damit ich überwinde, damit ich in der Freiheit lebe. Gott will nicht, dass wir geknechtet durch die Gegend rennen. Er liebt seine Kinder so sehr, er möchte, dass wir alle als freie Kinder Gottes leben in dieser Welt. Und wenn wir das tun, dann sendet er uns raus, so wie er Jesus gesandt hat und gesagt hat, ich habe dich mit dem Geist gesalbt, dass du die Gefangenen in die Freiheit führst. Und das wäre das Größte, oder? Dass wir gesalbt durch die Kraft des Geistes als freie Kinder Gottes hinausgehen und andere in diese Freiheit hineinführen. Lass uns beten dafür. Vater, wir danken dir für die Freiheit, die in deinem Sohn Jesus Christus zu finden ist. Danke, dass du uns frei gemacht hast. Du bist der Befreier. Schon im Volk, beim Volk Israel bist du der Befreier, der sie aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausgeführt hat. Herr, du bist unser Rettergott, unser Befreier, Jesus. Wir danken dir für die Freiheit, die du uns gebracht hast, dadurch, dass du unter die Sklaverei der Sünde, unter die Sklaverei des Gesetzes hinabgegangen bist und das Kreuz erduldet hast, den Fluch auf dich genommen hast, sodass wir Gesegnete sind. Vater, wir sind so dankbar, dass wir diese Liebesbeziehung zu dir haben dürfen, geliebte Kinder Gottes sein können. Und ich bete für uns alle, für alle meine Geschwister hier, dass die Liebe Gottes auch wieder neu ausgegossen wird in ihre Herzen. Dass du Menschen, die hier sitzen und in einem Gefängnis sitzen, in die Freiheit hinausführst. Dafür bist du gekommen, Jesus. Und dafür hast du deinen Geist auch ausgegossen in deine Gemeinde, dass Befreiung geschieht. Wir preisen dich und danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass, wo der Geist des Herrn ist, dass da Freiheit ist. Herr, mach du uns frei und hilf du uns, in der Freiheit zu bleiben, deinem Geist zu folgen, in deinem Wort zu bleiben, Jesus. Danke für diese große Gnade, in der wir stehen. Danke, dass du das gute Werk, was du angefangen hast, auch vollenden wirst. Wir preisen dich dafür. Amen.